500 Menschen unter der schmerzhaften Hauterkrankung. Barbara Daser fasst zusammen.
Der Biss in die Brotkruste verletzt wie ein Sägemesser. Eine Kinderrutsche schürft die Haut wie eine Raspel auf. Mit solch drastischen Bildern veranschaulicht die Selbsthilfegruppe Debra Austria die täglichen Schmerzen der sogenannten Schmetterlingskinder. Deren Haut ist extrem verletzlich und heilt schlecht. Manchmal sind auch Schleimhäute betroffen, schildert die Ärztin Anja Diem.
Wenn eine Wunde gar nicht zuheilen möchte, wenn das Essen nur mehr ganz schwer möglich ist, weil die Speiseröhre so eng geworden ist, oder wenn die Verwachsungen an den Fingern beginnen, oder wenn das Kind tagelang nicht sehen kann, weil dort auch Blasen aufgetreten sind.
Die Ärztin betreut Schmetterlingskinder im Spezialzentrum in Salzburg, eine einzigartige Einrichtung, in der die seltene Hauterkrankung auch erforscht wird. In den 2 Jahren des Bestehens wurden hier hunderte Erkrankte aus Österreich beraten, sowie Patienten aus den Nachbarstaaten, aus Osteuropa und den Arabischen Emiraten.
Skiurlauber müssen mit höheren Preisen für Liftkarten rechnen. Das zeigt eine Erhebung des Vereins für Konsumenteninformation. Details von Ingrid Rumpold.
Der VKI hat in 81 österreichischen Skigebieten die Liftpreise erhoben. Mit dem Ergebnis, im Vergleich zum Vorjahr wird durchschnittlich um 1,5% mehr verlangt. Im Vierjahresvergleich gar um rund 18%. Die Preisänderungen fielen aber von Skigebiet zu Skigebiet sehr unterschiedlich aus. Am höchsten ist die Preissteigerung gegenüber dem Vorjahr mit 13,2% in den steirischen Hohen Tauern, während auf der oberösterreichischen Forsteralm die Lifte um 4,7% billiger wurden. Dort kostet ein Familienpaket 290 Euro. Ebenso günstig wird das nur noch im niederösterreichischen Königsberg angeboten. In teuren Gebieten wie dem Adelberg, Sölden oder Serfaus kostet das durchschnittlich fast 660 Euro.
Und nun zum Wetter.
Heute Nacht über den Niederungen stellenweise dichter Nebel, im Südwesten ab und zu Regen. Morgen am Freitag an der Alpen-Nordseite und im Südosten zeitweise sonnig und mild mit 7 bis 14 Grad, stellenweise auch noch föhnig. Über den Niederungen im Norden und Osten bei zähem Nebel, aber wieder relativ kühl. Und in Oberkärnten, Osttirol und allmählich auch in Vorarlberg und in Nordtirol dichte Wolken und zeitweise Regen. Und der Blick auf Europa. Tiefer Luftdruck und damit eher unbeständiges und kühles Wetter von Skandinavien über weite Teile Mittel- und Westeuropas bis zur Iberischen Halbinsel. Besonders südlich des Alpenhauptkamms und im Westen Frankreichs ist mit ergiebigem Regen, im Hochgebirge mit kräftigem Schneefall zu rechnen. Vom Osten Österreichs und Tschechien über Osteuropa bis Russland sowie am Balkan und im östlichen Mittelmeerraum hingegen ruhiges Hochdruckwetter. Eine dichte Hochnebeldecke hält sich aber vor allem über dem Baltikum und im Westen Russlands. Den meisten Sonnenschein gibt es morgen rund um die Ägäis, am wärmsten wird es aber auf Sizilien mit rund 20 Grad.
Das war der Wetterbericht von Katrin Beuger. Es ist 19.05 Uhr.
Dimensionen, die Welt der Wissenschaft.
Wie kommt man mit Affen ins Gespräch? Was ist das eigentlich Sprache? Wie sehr verändern Wahlprognosen die Wahlergebnisse? Und wer war Gordon Pask, dessen umfangreiches Archiv an der Universität Wien aufbewahrt wird? Das sind die Themen der Dimensionen heute. Verbindendes Element? Heinz von Förster, aus Wien gebürtiger Physiker, Kybernetiker und Konstruktivist, ein Vertreter jener Richtung, die, natürlich vereinfacht ausgedrückt, davon ausgeht, dass das, was wir wahrnehmen, ein Konstrukt des Individuums, seiner Sinne und seines Gedächtnisses ist und kein objektives Abbild der Wirklichkeit. Zum dritten Mal fand vergangenes Wochenende in Wien das Heinz von Förster Symposium statt, bei dem aus heutiger Sicht Themen, die ihre Ansätze im Werk des vor 7 Jahren in Kalifornien gestorbenen Wissenschaftlers haben und in dem des ebenfalls aus Wien stammenden Psychologen Ernst von Glasers fällt. Wie kommt man also mit Affen ins Gespräch? Robert Zschäppel hat Informationen dazu eingeholt.
Dass viele Tierarten eine eigene Sprache besitzen, ist unbestritten. Offen war hingegen lange die Frage, ob etwa Menschenaffen imstande sind, eine Art Fremdsprache zu erlernen, die es ihnen ermöglicht, mit uns Menschen zu kommunizieren. Man ging lange davon aus, dass zwischen Homo sapiens und dem restlichen Tierreich ein tiefer geistiger Graben besteht, der sich nicht zuletzt durch den Sprachgebrauch manifestiert. Diese Ansicht äußerte schon Aristoteles, der in der Topik, dem 5. und vorletzten Buch seines Organon, schrieb: Es ist eine Eigentümlichkeit des Menschen, dass er der Grammatik fähig ist. Versuche aus den 70er Jahren zeigen indes, dass der große Grieche in dieser Sache falsch gelegen sein dürfte. Marco Bettoni, Forschungsdirektor der Schweizer Fernuniversität, hat auf dem Heinz-von-Förster-Kongress in Wien einen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Er berichtete über verschiedene Instrumente, mit Schimpansen in sprachlichen Kontakt zu treten. Ein Beispiel dafür ist die Symbolsprache Jörkisch, die vom Psychologen Ernst von Glasersfeld entwickelt wurde.
Eine künstliche Sprache, die in einem computerbasierten Kommunikationssystem implementiert wurde und es dem Affen ermöglichte, über eine Tastatur Sätze zu bilden. Und diese Sätze wurden von einem Computersystem ausgewertet.
Und konnten so vom Menschen gelesen werden, der dann seinerseits dem Affen Mitteilungen zukommen ließ. Der lexikalische Teil von Jörkisch besteht aus 256 grafischen Symbolen für Dinge, Handlungen und abstrakte Konzepte, die etwa das Schimpansenweibchen Lana erstaunlich souverän einsetzte.
Jörkisch bestand aus einem Lexikon und aus Regeln bestimmten, wie aus den lexikalischen Elementen Sätze gebildet werden, die einen Sinn machen. Und das hat Lana gelernt, diese Sätze zu bilden, und sie hat gezeigt, dass sie nicht nur die Sätze bildet, die ihr beigebracht wurden, sondern dass sie auf eigene Initiative neue Kombinationen bildete, die korrekt waren im Sinne der Sprachregeln.
Über die überraschenden Augenblicke bei den Unterhaltungen mit Lana gibt es viele Anekdoten. Eine davon ist jene, in der ihr Trainer Tim sowie ein Glas Cola eine wichtige Rolle spielen.
Tim war der Student, der Forscher, der mit Schimpansen Lana zusammenarbeitete. Er trat ein und hatte ein Glas Cola in der Hand. Und als sie Tim sah, schrieb sie auf der Tastatur Fragezeichen. Das kam immer vor dem Anfang des Satzes. Und dann schrieb sie Lana, drink this out of room.
Auf Deutsch übersetzt also etwa Lana, trinken dieses außerhalb des Raumes. Diese Formulierung war zutreffend, denn Tim hielt sich im Nebenraum auf, von dem aus er mit Lana kommunizierte.
Tim antwortete yes und öffnete die Türe und sie teilten so diese Cola. Das war aber das erste Mal, dass Lana einen solchen Austausch initiiert hatte. Also wollte der Forscher etwas später überprüfen, ob das nicht ein Zufall gewesen war.
Die Überprüfung fiel positiv aus. Das Schimpansenweibchen hatte nicht nur eine Handlung benannt und sie mit einer Aufforderung an ihr Gegenüber verknüpft, es hatte auch das Demonstrativpronomen dieses als Ersatz für das Symbol Cola verwendet. Ein Hinweis darauf, dass sie tatsächlich die Bedeutungen der Symbole verstanden hatte und zu einer sprachlichen Verständigung fähig war, die weit über den bloßen Ausdruck von Emotionen, Warnungen und dergleichen hinausgeht.
Der grundsätzlichen Frage, was denn Sprache überhaupt sei, hat sich Heinz von Förster, der Biophysiker war, aus einer ganz anderen Richtung genähert. Nochmals Robert Zschäppel.
Heinz von Förster, der bis in die 70er Jahre am Biological Computer Laboratory in Illinois Pionierarbeit in Sachen Kybernetik geleistet hatte, begann sich ab den 70er Jahren mit Sprachtheorie zu befassen. Etwa in dem Aufsatz Computing in the Semantic Domain, wie der Sozialwissenschaftler Karl H. Müller berichtet.
Und was dort entwickelt wird, ist etwas, was auch heute noch hochinteressant ist, nämlich ein Sprachmodell, das mit neuen Relationen operiert. In diesem einen Artikel entwickelt Förster das Modell, dass Sprache eigentlich so funktioniert, wie das mit einer Henne und dem Ei, aber es ist nicht nur die Henne und das Ei, sondern wichtig ist noch eine dritte Einheit, das ist der Hahn. Und die Henne, der Hahn und das Ei bilden eine triadische Einheit, die sich wechselseitig erzeugen.
Anders ausgedrückt, so wie beim altehrwürdigen Problem von Henne und Ei die Frage nach Ursache und Wirkung obsolet ist, löst sich von Förster zufolge auch die Frage nach dem Ursprung von Bedeutung im Reigen der Sprache auf. Henne und Hahn sind diesem Bild entsprechend Sprecher und Zuhörer. Und das Ei ist die Sprache selbst mit all ihren Regeln und kulturellen Eigenheiten. Wenn ein Mensch unseres Kulturkreises das Wörtchen und gebraucht, dann wissen wir schon, was er meint. Wir haben keine Ahnung, wieso wir wissen, was er meint, sagte von Förster einmal. Wir operieren so, als könnten wir erklären, wie aus den merkwürdigen Grundlauten eines Menschen eine bestimmte Bedeutung entnommen werden kann. Das bedeutet aber keineswegs, dass Kommunikation in chaotische Unordnung abdriften würde. Im Gegenteil. Der in sich geschlossene Kreislauf von Sprechen, Verstehen und Antworten führt dazu, dass Fixpunkte der Verständigung entstehen. Etwa das schlichte Wörtchen und. Von Förster bietet hier folgendes Bild an. Wenn man beispielsweise bei einer beliebigen positiven Zahl die Wurzel zieht, von dem Ergebnis wieder die Wurzel zieht und so fort, landet man irgendwann bei der Zahl 1. Mathematiker nennen das den Eigenwert der Operation Quadratwurzel von x. Von Förster sieht Parallelen dazu im sprachlichen Reigen, bei dem jede Botschaft eine neue Botschaft generiert. Ein bestimmter Kulturkreis zeichnet sich demzufolge, angelehnt an die mathematische Terminologie, durch Eigensprache, aber auch Eigensitten und Eigengebräuche aus, an deren Eigenschaften wir alle tagtäglich beteiligt sind. Das ist nicht nur für die Frage nach dem Wesen sprachlicher Verständigung interessant, sagt Karl Müller, sondern auch für das Leben selbst.
Das führt einen unter Umständen dazu, dass man offener, kommunikativer, freundlicher mit der Welt agiert. Und bei Heinz von Förster gibt es so eine schöne Metapher. Die Metapher ist der Tanz mit der Welt.
Wie dieser Tanz mit der Welt von seinem Begründer ausgeführt wurde, hat Müller noch selbst miterlebt. Und zwar im kalifornischen Pescadero, wo Heinz von Förster die letzten Jahre seines Lebens verbrachte.
Wenn Heinz von Förster nach Pescadero in den kleinen Ort kam und dort einkaufen ging, das war so ein ganz besonderer Moment für diesen Laden. Es beginnt damit, dass beim Eintritt er sein Hello, das ganz energetisch war, verlauten hat lassen. Und das war von der Kassierin bis zu den Leuten drinnen, man schaut einmal, der Professor. Und dann beginnt eine Interaktion. Er fängt mit der Frau an der Kasse an und es ist ein, quer durch den Laden, ist es ein Tanz mit Personen und dann mit Goodbye hat das verlassen und der Tanz ist zu Ende.
Vorstellungen und Theorien über soziales Verhalten beeinflussen das Verhalten jener Personen, die sie eigentlich beschreiben sollen. Damit wird die Theorie selber zu einem Akteur und konstruiert Wirklichkeit mit allen Konsequenzen, statt sie nur abzubilden. Ein Paradoxon, das man beispielsweise bei Wahlvorhersagen beobachtet, die statt nur Trends anzugeben, auch neue Trends im Wahlverhalten schaffen. Beim Heinz-von-Förster-Kongress hat sich der deutsche Mathematiker und Ökonom Marco Lehmann-Waffenschmidt des Themas der selbstreferenziellen Systeme angenommen. Im Besonderen beschäftigt sich der Wissenschaftler von der Technischen Universität Dresden mit Massenphänomenen, denen sogenanntes Alltagswissen zugrunde liegt, berichtet Franz Zeller.
Selbsterfüllende Prophezeiungen, so nennt man landläufig jene Theorien, die erst wahr werden, nachdem sie formuliert wurden. Es sind Theorien, die Wirklichkeiten schaffen, statt sie objektiv abzubilden. An dieser objektiven Abbildung zweifeln die Konstruktivisten im Gefolge Heinz von Försters ja. Marco Lehmann-Waffenschmidt zitiert gern einen bekannten Österreicher, der demonstriert hat, wie diese Wirklichkeitserfindung auf einer ganz persönlichen Ebene funktioniert.
Der berühmte Paul Watzlawick hat das ja schon immer betont, dass solche Effekte im Alltag eine große Rolle spielen und sein Buchtitel Anleitung zum Unglücklichsein war ja sehr plastisch. Es war, zumindest im ersten Teil des Buches, ist das eine Rezeptsammlung, wie man sich selber unglücklich machen kann, durch eingebildete Feindschaften und so weiter. Also Konstruktionen über das Verhalten der anderen, die einem angeblich entgegengerichtet sind und einem dadurch erst unglücklich machen, was gar nicht nötig wäre.
Aber das ist ein Beispiel aus dem individuellen Bereich. Wirklichkeit kann auch im Gruppenverband oder auf staatlicher Ebene konstruiert werden. Und das war vor 80 Jahren schon dem Wirtschaftswissenschaftler und Spieltheoretiker Oskar Morgenstern bewusst.
Das Erste, was wir entdeckt haben, war, dass Oskar Morgenstern das schon 1928 thematisiert hatte, der in Wien ja keine ganz unbedeutende Person ist. In seiner Habil-Schrift hat er nämlich diese Geschichte untersucht, dass die Konjunkturprognosen die Eigenschaft haben, falsch zu sein und dass das daran liegen könnte, dass die Prognose sich selbst falsifiziert, dadurch, dass sie den Leuten bekannt wird. Also wenn die Prognose lautet, die Ökonomie wächst im nächsten Jahr um 2,1%, dann werden alle so optimistisch, dass die wahre Wachstumsrate viel größer ist. Und umgekehrt, wenn man pessimistisch argumentiert in der Prognose, dann werden alle so pessimistisch, dass die Wachstumsrate viel schlechter ausfällt.
Ein anderes kritisches Feld sind Wahlprognosen. Da gibt es stichhaltige Hinweise, dass sie, anstatt das voraussichtliche Wählerinteresse abzubilden, das Wahlergebnis beeinflussen. Diese Diskussion wurde laut Marco Lehmann-Waffenschmidt auch in Deutschland geführt.
Da gab es zum Beispiel in der Bundestagswahl in Deutschland 2002 von dem Herrn Spreng, der Stoiber beraten hatte, nach der Wahl den Vorwurf, dass Allensbachs Demoskopie-Institut durch ihre Prognose, dass die Zustimmung zu CDU, CSU und Stoiber abnehmen würde, das war kurz vor der Wahl, dass diese Prognose, die zu dem Zeitpunkt noch nicht gestimmt hätte, so argumentierte Spreng, selbst bewahrheitend wurde, indem die Leute es glaubten und tatsächlich von der CDU, CSU abgesprungen sind. Das war eine heftige Debatte damals. Und Michael Sprengs Hypothese war, dass dadurch die Wahl verloren gegangen ist.
In einigen europäischen Ländern sind Wahlprognosen ein paar Tage vor der Wahl deshalb verboten. In Italien und Griechenland zum Beispiel dürfen Wahlvorhersagen ab dem 15. Tag vor der Wahl nicht mehr veröffentlicht werden. In Frankreich ist dann eine Woche vor dem Urnengang Schluss. Aber wie weist man solche Phänomene experimentell nach? Lehmann-Waffenschmidt hat das Herdenverhalten am Beispiel Aktienspekulation mit Studenten im Labor untersucht.
Mit Herdenverhalten meint man das Verhalten von Börsenakteuren, also Spekulanten oder auch vom Publikum, mit der Masse mitzugehen in einer Entwicklung, also zum Beispiel bei einer Hoss. Wenn es darum geht, dass es eine Blase wird, geht man trotzdem noch mit und investiert und engagiert sich, obwohl eigentlich schon klar ist, dass es eine Blase ist, die irgendwann platzen wird, zum Schaden der Investoren. Und wie kommt es zu solchem Herdenverhalten? Und da kann man untersuchen, dass eben die theoretische Aussage, die von den Befürwortern eines Engagements in einer Blase benutzt wird, auf das Verhalten der Leute wirkt. Und sie sich nicht von der Tatsache beeinflussen lassen, dass es nach vernünftigen Gesichtspunkten eigentlich nicht funktionieren kann.
Sprechen heißt eben handeln. Und das kann auch bedeuten, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen, obwohl alle Fakten dagegen sprechen. Wirklichkeiten zu schaffen oder dem Volk am Ohr zu liegen, das ist eine Kunst, die Populisten besonders gut beherrschen. Sie bedienen sich am Alltagswissen, das heißt an allgemein kursierenden Volkstheorien, die nicht unbedingt richtig sein müssen.
Politiker, so wäre die Hypothese in überspitzter Form, können, nicht müssen nicht, aber können opportunistisch sein, indem sie das, was sie vermuten, was die Bevölkerung über einen Sachverhalt glaubt, zu ihren Zwecken ausnützen. Konkret gesprochen für ihre Wiederwahl, um sich als Politiker beliebt zu machen. Und da ist eben die Kirchhoff-Debatte 2005 für uns der Ausgangspunkt gewesen. Kirchhoff hat in Deutschland eine Flat Tax vorgeschlagen, also eine gleichmäßige Besteuerung für alle, und wurde im Wahlkampf von der SPD, insbesondere von Kanzler Schröder, diskreditiert dadurch, dass man ihm vorgeworfen hat, er sei unsozial und unfair. Und da zeigte sich dieser Effekt, dass der Politiker die Alltagsvorstellung in der Bevölkerung, so etwas ist unfair, ausgenutzt hat, offensichtlich, zu seinem Vorteil, um einen unliebsamen Gegner, der möglicherweise einen ganz vernünftigen Vorschlag hatte, aus dem Weg räumen konnte.
Lehmann-Waffenschmidt hat diese Situation im Labor nachgestellt, mit zum Teil erfundenen Aussagen.
Das waren Aussagen, die zum Teil einfach klarerweise falsch sind. Ja, zum Beispiel, wenn man die vorhandene Arbeit in einer Volkswirtschaft auf mehr Personen aufteilt, dann nimmt die Unterbeschäftigung, also die Arbeitslosigkeit, drastisch ab. Stimmen Sie dieser Aussage zu? Und es hat sich gezeigt, dass also eine deutliche Mehrheit der Befragten dem zugestimmt hat. Und das wäre eben dann so eine Alltagstheorie in der Bevölkerung, obwohl es einfach nicht wahr ist, denn jeder weiß, wenn man das durchführen würde, dann würden die Kosten für die Arbeitgeber, für die Unternehmer steigen und dann würden sie an der Arbeit sparen, indem sie weiter rationalisieren und weniger Personen beschäftigen als vorher.
Meint Marco Lehmann-Waffenschmidt. Solche eingestreuten Aussagen werden dann zu einer Alltagstheorie und wirkmächtig, was von Opportunisten natürlich ausgenutzt werden kann. Oft kommt dann auch noch der Celebrity-Faktor dazu, wonach bekannten und berühmten Personen mehr geglaubt wird als Unbekannten. Beim letzten Beispiel für wirklichkeitskonstruierende Theorien, die natürlich allesamt menschliche Akteure brauchen, fühlt man sich unwillkürlich an die Krisenzeit der BAWAG erinnert, als das Schicksal der Bank an der Kippe stand und durch ein irrationales Massenphänomen leicht kippen hätte können.
Wann ist eine Bank bankrott? Es gibt durchaus Bankeninsolvenzen, auch in jüngster Zeit, wenn Sie auch nach Deutschland schauen. dass Banken wirklich so insolvent sind, dass sie nicht mehr gestützt werden können. So eine Bankeninsolvenz kann dadurch passieren, dass die Einleger glauben, die Bank ist insolvent, ich bekomme meine Einlagen nicht mehr zurück, ihre Einlagen abziehen und durch dieses Abziehen natürlich eine Bank insolvent werden muss, denn darauf ist eine Geschäftsbank gar nicht eingestellt.
Gordon Pask, einer der bedeutendsten englischen Kommunikationswissenschaftler und Kybernetiker, wurde von Heinz von Förster einfach Mr. Kybernetik genannt. Nur 10% eines Vortrages von ihm seien wirklich verständlich gewesen, erzählten einige Teilnehmer an der Wiener Konferenz. Diese waren jedoch so fesselnd, dass man auch die restlichen 90% verstehen wollte. Jetzt kann man alles in Wien nachlesen. Das Privatarchiv von Gordon Pask wurde im Frühjahr an das Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien transferiert und letzte Woche zugänglich gemacht. Ein Porträt von Marianne Unterlugauer von jenem Mann, den von Förster, wie gesagt, Mr. Kybernetik genannt hat. Seine Tochter Amanda Heintler hingegen nur G.
Because he had a lot of students working for him and some of them thought it was a funny idea to call him God.
Er hatte viele Studenten, die für ihn arbeiteten, und einer von ihnen dachte wohl, es sei witzig, ihn Gott zu nennen. Für mich war das schrecklich. Ich denke, niemand sollte sein tägliches Leben damit verbringen, Gott genannt zu werden. Außerdem fand ich, dass sein Ego bereits ausgeprägt genug sei. Eines Tages, ich glaube, ich war 14 oder 15, bestand ich darauf und sagte, ich werde dich nicht Gott nennen. Ich nenne dich G. Und dabei blieb es.
Call you G. And it stuck ever afterwards, and I always called him G after that.
We have a duty of teaching another skill. Perhaps you'd rather call it an art. That of learning to learn.
Erzieher haben vor allem einen Auftrag zu erfüllen, lernen zu lernen, sagte Gordon Pask 1974 in der BBC-Serie The Experimenters. Andrew Gordon Speedy Pask wurde 1928 in Derby, England geboren und starb 1996. Er studierte Chemie, Naturwissenschaften und Psychologie am Downing College, Cambridge und an der Universität in London. Gordon Pask beschäftigte sich mit selbstorganisierenden Systemen, experimentierte mit elektrochemischen Prozessen und erging mit seinen Studenten vor allem der Frage nach, wie lernt man zu lernen. Dafür bauten sie Lehr- und Lernmaschinen aller Art. 1956 zum Beispiel einen Automaten namens Musikhaller, erzählt Paul Bangaro, einst Schüler von Gordon Pask. Heute analysiert er Organisationsstrukturen in Unternehmen und unterrichtet an der Stanford University Kybernetik.
The Musicolor example is commonly
Musicolor wird immer beschrieben als eine Art Lichtshow, aber eine reaktive Lichtshow würde bedeuten, wenn ich tiefe Töne spiele, bekomme ich die Farbe grün, eine Oktav höher wird das Licht rot und noch weiter gelb. Das wäre ein rückwirkendes System. Das ist auch ein automatischer Türöffner. Wenn ich zu einem automatischen Tor hingehe, dann öffnet es sich und wenn ich mich entferne, schließt es sich wieder. Musicolor war anders.
The black box of Musicolor would be listening, as it were.
Die Idee war folgende. Eine Blackbox würde meiner Musik zuhören und würde für eine Weile auf meine Töne reagieren. Aber nach einer Zeit fängt die Maschine an, wir würden sagen, sich zu langweilen. Sie würde sagen, Paul spielt diese Töne schon zu lange. Ich antworte ihm jetzt mit etwas anderem. Und was mache ich? Ich spiele meine Töne eine Weile weiter, aber ich bekomme darauf keine Reaktion mehr. Also verändere ich mein Spiel, bis ich mit der Maschine wieder im Einklang bin. Was passiert hier? Ich kontrolliere die Maschine nicht und sie kontrolliert auch mich nicht, sondern wir teilen uns die Kontrolle. Das ist eine Konversation. Die führen wir, wenn niemand den anderen einschränkt, jeder die Freiheit hat, den Dialog in seinem Sinne weiterzuentwickeln und auch zuhören kann.
Dass es sich beim Musicolor um mehr als eine Lichtshow gehandelt haben muss, erahnt man, wenn man erfährt, dass Gordon Pask im Wesentlichen farbenblind war.
Er sagte immer, er sei farbenblind. Und vielleicht war er es auch. Er sagte immer, er sehe drei Farben. Schwarz, Weiß und Rotbraun. Rotbraun ist keine besonders schöne Farbe. Aber er sagte immer, sie sei seine einzige. Als gelernte Kunsthistorikerin ging ich mit ihm manchmal in Galerien und redete über bestimmte Farbnuancen, die mir besonders gut gefielen. Und er sagte darauf, entschuldige, Amanda, aber ich sehe das nicht. Ich kann nicht sehen, was du siehst.
Die Konversationstheorie, an der Gordon Pask sein Leben lang arbeitete, war eine Lerntheorie. Lernen bedeutete für Pask nicht Drill und Fakten, sondern eben Konversation.
So if I say 2 and 2 is 4, what's 2 and 2?
Wenn ich sage, 2 und 2 ist 4 und Sie dann frage, wie viel ist 2 und 2? Und Ihre Antwort lautet 4, dann sagt das noch nicht viel aus. Vielleicht wiederholen Sie nur, was ich Ihnen gesagt habe. Sie verstehen deswegen aber noch nicht die Prinzipien der Addition. Aber wenn ich sage, 2 und 2 ist 4, das funktioniert, weil wir addieren und die Addition folgt diesen und jenen Regeln. Nun, wie viel ist 3 und 3? Wenn Ihre Antwort jetzt 6 lautet, dann weiß ich, dass Sie verstanden haben, um was es mir hier geht, nämlich die Grundlagen der Arithmetik.
Obwohl Gordon Pask selbst Lernmaschinen baute, lehnte er programmierte Lernprogramme ab. Die würden nur lineares Verhalten zulassen. Derartige Systeme waren für Gordon Pask ein Gräuel, erzählt Randolph Glanville, Schüler von Gordon Pask und heute Professor für Architektur und Kybernetik am University College London.
What he was interested in was the idea,
was ihn interessierte, war die Idee, dass eine Maschine den Menschen helfen kann, sich so zu verhalten, wie sie es selbst wollen. Zum Beispiel, er fand heraus, dass es unterschiedliche Lernstile gibt. Er war einer der Ersten, die das erkannten, und er kam mit 2 sehr simplen Kategorien von Lernenden. Ich vereinfache jetzt, wenn ich sage, er unterschied zwischen Holist und Serialist. Der Serialist ist eine Person, die Schritt für Schritt vorgeht und sehr bedacht sein Wissen aufbaut. Der Holist sucht ein wenig hier und ein wenig dort. Wenn er sich langweilt, wendet er sich einem anderen Thema zu und seine Wissenslücken füllt er nach und nach aus. In der Zwischenzeit errät er Antworten und überprüft deren Wahrheitsgehalt erst zum gegebenen Zeitpunkt. Wenn auf so unterschiedliche Arten gelernt werden kann, wie Sie an diesem einfachen Beispiel erkennen können, dann stellt sich die Frage, wie kann man eine Maschine gestalten, damit sie allen Lernenden die richtige Umgebung bietet?
In any environment that involves machines that human beings might learn in.
Die Antwort, die Gordon Pask darauf fand, nennt man heute Hypertext. Allerdings gingen seine Vorstellungen von Hypertext weit über das hinaus, was man heute im World Wide Web zur Verfügung hat. Was das Web derzeit an Applikationen biete, habe nichts mit Konversation zu tun, meint Paul Bangaro. Bestenfalls mit Kommunikation. Konversation, so Amanda Heidler, die bis vor kurzem den Nachlass von Gordon Pask verwaltete, Konversation sei für sie persönlich vor allem eines, der Baustein für die Menschlichkeit. Davon sind Computerprogramme noch weit entfernt.
For me, I suppose, I think it's the building block of humanity. Yeah, I think that'll do. It's the building block of humanity.
Das waren die Dimensionen vom 22. November mit Beiträgen zum 3. Heinz-von-Förster-Symposium an der Universität Wien, das am Montag zu Ende gegangen ist. Morgen steht das Dimensionen-Magazin am Programm, unter anderem mit einem Beitrag zum Thema Kunst und Staat. Auf Wiederhören für heute sagen Sonja Bettel, Marian Unterlugauer, Robert Zschäppel, Philipp Scheiner, Arthur Treinacher, Franz Zeller und Franz Thomandl.